Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie uns zuhören. So als Radio- und Podcastmacher sind das ja eigentlich sowieso ganz schöne Zeiten, weil man kann ja wahrscheinlich wirklich sagen, dass noch nie so viele Menschen Hördokus gehört haben und Podcasts gehört haben wie heute. Geschichten im Ohr zu haben, das ist mittlerweile ziemlich Mainstream. Die Frage ist nur, was sind das genau für Doku-Geschichten, die wir da hören? Wie werden diese Podcasts und Features und Doku-Serien heute erzählt und was bedeutet das für uns Hörerinnen und Hörer, wenn wir zum Beispiel sowas hören?
Hast du Angst?
Naja, ich muss nach St. Petersburg und ich weiß nicht, was die da wirklich mit mir dann machen, wenn die rausfinden, was wir vorhaben.
Diese Recherche, die wird größer, als wir dachten. Während ihr das hier hört, da läuft sie noch. Und sie führt uns an Orte, mit denen wir zu Beginn nicht gerechnet hätten. Mein Name ist Dennis Kogel. Ich bin Journalist. Mit meinem Team bei der Deutschen Presseagentur, kurz DPA, mache ich mich zusammen mit Spotify auf die Suche nach der Wahrheit hinter den Lügen der Trolle. Kaum ein Land ist hier so aktiv wie Russland. Vor allem jetzt, zu Zeiten des Ukraine-Kriegs. Doch alles auf Anfang.
Das ist ein ziemlich gewöhnlicher Einstieg in eine Podcast-Doku, würde ich sagen. Wir wissen sofort, worum es geht, wissen, wer mit uns spricht, was gesucht wird. Gerne auch mal was Großes. Die Wahrheit ist es in diesem Fall. Also der Host, der Moderator, der nimmt uns an die Hand. Und die Frage ist, ist das gutes Erzählen oder ist es so einfach, so hürdenfrei, dass es zwar gut ins Ohr flutscht, aber vielleicht auch schnell wieder raus? Was macht eine Hördoku wirklich hörenswert? Und was macht sie auch ethisch und gesellschaftlich vertretbar? Vielleicht braucht es mehr Mut. Wir werden drüber sprechen. Wir haben viele Fragen. Vielleicht ist auch alles gut, weil wie gesagt, so viel wurde noch nie gehört. Viele Fragen, viele Perspektiven. Zum Glück haben wir gleich die ganze Stunde Zeit, darüber zu sprechen. Ich habe drei Gäste hier mit viel Erfahrung und ihre Perspektiven, die hören wir gleich. Sie hören diese wunderbare Kompressor-Spezialausgabe heute, weil wir sprechen in dieser ganzen Stunde über richtig gute Hördokus. Wer hört das nicht gerne? So eine richtig gut, vielschichtig erzählte, anspruchsvolle Hörgeschichte, Podcast oder Feature, das einen neugierig macht, das toll klingt, das uns irgendwie neue Welten eröffnet. Die Frage ist nur, wie macht man das? Wie geht so eine richtig gute Hördoku? Ich habe jetzt drei Menschen zu Gast, die alle drei sehr erfolgreiche, sehr erfahrene Hördokumacher sind, die aber alle so ein bisschen verschiedene Ansätze verfolgen. Ich stelle euch drei mal ganz kurz vor. Mit dabei ist Kaschrau Beros. Der ist Macher und Host des Cui Bono Podcasts. What the Fuck Happened to Ken Jebsen war einer der erfolgreichsten Hördokus überhaupt in den letzten Jahren, hat viele, viele Preise gewonnen, unzählige Hörer und Hörerinnen erreicht. Hallo, Kaschrau Beros.
Hallo, grüß dich.
Bei mir ist Michael Lissek, ist Feature-Macher seit sehr langer Zeit. Dutzende Hördokus hat er gemacht, hat ein eigenes Studio, in dem er arbeitet, hat auch schon viele Texte übers Radio-Feature geschrieben und ist mittlerweile auch Feature-Redakteur beim SWR. Hallo, Michael Lissek.
Hallo.
Und zugeschaltet ist auch Johannes Nichelmann, der ist auch Feature-Autor, hat auch als Feature-Redakteur gearbeitet bei den Öffentlich-Rechtlichen, hat aber auch eine eigene freie Produktionsfirma, mit der er auch Podcasts macht. Hi, Johannes Nichelmann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Michael, ich fange mal mit dir an, weil du hast uns quasi den Anstoß gegeben für diese Sendung. Und zwar hast du dich mal kritisch geäußert zu den vielen Podcast-Produktionen, die es so gibt. Und du hast gesagt, dass dir das so ein bisschen wie betreutes Hören vorkommt, wenn du so eine Podcast-Hördoku hörst, weil du da an die Hand genommen wirst und die Hand, die nicht mehr losgelassen wird. Was meinst du genau mit betreutem Hören? Was ist daran so kritisch?
Also erstmal ist das jetzt hier eine kleine, man stellt mich jetzt, stellst mich jetzt so ein bisschen in die Ecke. Ich finde Podcasts ganz großartig erstmal, also ja, dass wir Hörerinnen und Hörer da draußen haben, die eine lange Attention Span haben, die diese Dinger hören wollen, das ist super. Du fragst nach betreutem Hören. Das mir kommt ganz häufig beim Podcast ist so ein bisschen vor allen Dingen über diese Host-gestützten Podcasts, dass derjenige, der da spricht, meistens der Host ist. Und die Töne, die Menschen da draußen, die interviewt werden, sowas wie eine zweite Geige spielen, dann werden die Dinge sehr häufig eingeordnet, zugeordnet. Das ist nicht unbedingt das Radio, das ich gelernt habe, aber es ist ja auch gar kein Radio.
Genau, es ist Podcast. Aber ist es schlecht? Also würdest du sagen, du hast das Gefühl, du bist ein bisschen unterfordert, du musst zu wenig selber nachdenken und dir wird alles schon häppchenweise geliefert?
Nö, schlecht ist das überhaupt nicht. Es ist was anderes. Mhm. Also ich würde auch den Podcast überhaupt nicht in eine Gegnerschaft zum Radio-Feature oder zum Radio stellen. Vielleicht, Ich habe ja sowas wie eine akademische Ausbildung. Müssten wir die Begriffe erst mal klären, ob wir über den Podcast als Aussendungsform oder als Distributionsweg reden oder als Form. Und da unterscheiden sich dann die Dinge tatsächlich.
Total. Das ist auch gut, dass du das gleich betonst, Michael. Es geht natürlich in dieser Sendung gar nicht darum, jetzt irgendwie Feature gegen Podcast oder so, sondern es geht ums Hördoku machen. Und wir haben verschiedene Formen, verschiedene Spielarten, die wir hören. Und wenn wir jetzt über Podcast sprechen, dann sprechen wir natürlich immer eher nicht über den Ausspielweg, sondern über diese Form, die wir gerade so viel hören, die nicht unbedingt von Öffentlich-Rechtlichen gemacht wird, sondern eben auch von freien Firmen. Und zum Beispiel auch von Keschrau Beros. Keschrau, ich frage dich mal, als jemand, der auch Host ist, ne, also in den Cui Bono Podcast, bist du der Macher und der Host. Du führst uns durch deine Geschichten durch. Kannst du das nachvollziehen, dass man das als betreutes Hören wahrnehmen kann, dass man vielleicht zu sehr an die Hand genommen wird?
Nein, erstmal fühle ich mich natürlich von Michael persönlich angegriffen muss mich wehren. Nein, Schatz. Ja. Nein, bei mir ist das so, wir reden ja oder wir tauschen uns sehr viel aus mit unseren HörerInnen. Und was wir ganz oft als Feedback auch bekommen, wenn wir unsere Produktion machen, ist, hier bräuchte ich vielleicht einen kleinen Wegweiser, dort bräuchte ich vielleicht einen kleinen Fingerzeig, hier wusste ich nicht, was passiert ist. Das heißt, wir sind beide sein, oft bei den Skripten auch schon so, dass wir an bestimmten Stellen kurz innehalten und sagen, okay, sollten wir vielleicht kurz zusammenfassen, was wir gerade gehört haben, damit wir unsere HörerInnen nicht verlieren. Das sind quasi Punkte, neuralgische Punkte mehr oder weniger, die wir identifizieren im Laufe einer solchen Produktion. Und ich glaube, Händchen halten klingt halt immer so ganz despektierlich. Ich finde es einfach nur eine Unterstützung, damit man bei einem Medium, wo man oft vielleicht unterwegs ist, vielleicht noch etwas anderes tut nebenbei, wo man nicht immer sich hinsetzt und wirklich konzentriert eine Stunde lang zuhört, dass man dort hier und da ein paar Hilfspunkte mitliefert. Bei unseren Podcasts ist es ja nun auch so, auch bei Cui Bono zum Beispiel, ist es, dass klar, meine Stimme ist so die, die vorne ist. Meine Stimme ist auch die, die moderiert, die auch im Grunde genommen dirigiert. Das heißt, es ist, wir entscheiden, welche Stimmen runtergehen, welche nicht, welche Töne kommen, welche nicht. Da ist es natürlich so der immense Effekt halt eben, dass ich dann die Person bin, die da vorne spricht. Allerdings sind sie halt wahnsinnig kollagiert. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Töne, sehr viele InterviewpartnerInnen. Und das ist eine große Herausforderung für HörerInnen. Das darf man eben nicht unterschätzen. Und die versuchen wir halt eben ernst zu nehmen.
Ja, finde ich spannend, dass du dich da so sehr an den HörerInnen orientierst sozusagen. Du sagst, dass du eigentlich das machst, was du von den Feedbacks wahrnimmst, was die hören wollen. Johannes Nichemann, wie ist das denn bei dir? Kennst du dieses Gefühl von betreutem Hören oder sowas, wenn du Podcasts hörst? Und wie gehst du da selber ran? Wann willst du Orientierung geben und wann willst du vielleicht auch mal verwirren? Gibt es sowas, wenn du selber Stücke machst?
Also ich komme ja vom klassischen Radiofeature eigentlich und da haben wir uns, glaube ich, im Radiofeature viel zu lange nie Gedanken darum gemacht, was die HörerInnen eigentlich hören wollen oder wo sie mitkommen oder nicht, sondern wir haben unsere Sendungen produziert in einer Bubble, muss man sagen, in einer Radiofeature-Bubble. Da haben wir uns gegenseitig Feedback gegeben auf ganz tollen internationalen und nationalen Foren zum Beispiel. Aber genau das, was Keschrau sagt, also richtig echte HörerInnen zu involvieren und mit denen gemeinsam Listening-Sessions zu machen und sich das anzuhören, das ist ein Weg, den wir jetzt in meiner Produktionsfirma auch gehen, weil wir das ganz wichtig finden. Und da spüre ich total, dass Sachen, die jetzt bei einem klassischen Radiofeature durchgegangen wären, einfach beim schnellen Hören, die Leute sitzen ja nicht zu Hause im Ohrensessel und hören sich gemütlich ein Feature an, wie so eine Theatervorführung gucken, sondern die machen ganz viele Sachen nebenbei. Deswegen finde ich auch dieses betreute Hören kleines bisschen despektierlich. Ich glaube schon, dass da irgendwie was Orientierung zu geben nichts Schlimmes ist und eher im Gegenteil dafür sorgt. Und das merkt man ja auch sehr zum Beispiel an Cashhouse-Produktionen, dass die dann eben auch gehört und vor allem verstanden werden. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem vom Radiofeature. Ich glaube, es wird oft einmal nicht verstanden.
Ich weiß gar nicht, ob es von Michael Lissek so despektierlich gemeint war. Es ist auf jeden Fall mal eine schöne steile These, an der wir uns hier abarbeiten können. Michael, wie siehst du das denn? Also diese Orientierung an den HörerInnen? Oder würdest du sagen, dass es auch sinnvoll sein kann, zum Beispiel mit Irritationsmomenten zu arbeiten, dass es nicht nur Orientierung braucht?
Wir kommen tatsächlich von zwei verschiedenen Seiten. Die Podcastmacher sind marktorientiert. Wir sind öffentlich-rechtlich. Ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass wir Konkurrenten da sind. Wir machen tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, was vollkommen anderes. Und vielleicht müssen wir uns nicht so stark an einem Mainstream orientieren. sondern an den vielleicht 15.000 bis 20.000 Hörer und Hörerinnen, die dieses abgefahrene, seltsame, nicht betreute Zeug hören wollen. Mhm. Auf den Markt zu gehen als Podcast-Producer ist was vollkommen anderes. Nichtsdestotrotz, um hier mal sozusagen die Provokation hochzuhalten, es ist schon interessant. Also im Letzten sagt dieser Podcast, ja, jeder kann das machen. Ja, jeder kann das ausspielen. Ich mache eine Sendung, ich speise das ins Netz ein und man kann es hören. Das ist im Letzten analog. Das ist im Letzten analog zum Punk aus den 70er Jahren. Jeder kann drei Akkorde und dann kann man das machen. Und das finde ich super. Ja, aus der Ecke komme ich auch. Interessant ist aber, dass im Vergleich zum Punk die Podcastmacher marktförmig produzieren. Ja, wenn der Punk gesagt hat, wir machen mal richtig abgefahrenes Zeug, weil das, was im Radio oder sonst wo irgendwie läuft, total öde ist. Also ich finde, diese Podcasts sind zum großen Teil marktförmig gestrickt, um viele Hörer zu haben, und das ist ein Zeichen der Zeit.
Vielleicht haben sie mal als Punk angefangen und sind mittlerweile, dann gibt es aber auch welche, die eben auch viele Leute erreichen wollen. Ja, Johannes, du warst, glaube ich.
Ich frage mich, also klar ist es super, wenn es muss Anstalten geben, die Sachen produzieren, die, das heißt dann immer in der Feature-Welt, so Orchideenthemen haben. Das muss es auf jeden Fall geben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir neuen Landesrundfunkanstalten und das Deutschlandradio brauchen, die ausschließlich für 20.000 Hörer produzieren, sondern ich glaube, es ist schon wichtig, sich diesen Markt auch anzugucken, denn es ist ein Markt und es wird immer mehr ein Markt, und die Landesrundfunkanstalten und das Deutschlandradio wollen an diesem Markt ja auch teilnehmen. Man kann nicht sagen, wir machen hier die Kunst und der Privatmarkt, das sind so Anfänger, die sich das jetzt für sich neu ausdenken. Das ist eben nicht, sondern ich glaube schon, dass die öffentlich-rechtliche Verantwortung auch darin liegt, marktkonform unter anderem zu produzieren. Also es gibt Arte im Fernsehen mit Produktionen, die 100.000, vielleicht manchmal auch Millionen erreichen. Und es gibt Dokumentationen im Hauptprogramm des ZDF, die mehrere Millionen Leute erreichen. Und beide haben eine Daseinsberechtigung. Aber im Radio-Feature in der ARD haben wir eigentlich kaum diesen großen Seller, den es eigentlich auch geben könnte. Weil handwerklich und das ganze Know-how ist ja da. Ich glaube, da verspielt die ARD extrem viel, was nicht bedeutet, dass man die Orchideensendungen sein lässt. Also das ist, glaube ich, schon ein großes Missverständnis.
Wobei man das vielleicht auch nicht ganz so schwarz-weiß zeichnen kann. Ich weiß nicht, also der erste Cui Bono-Podcast, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, der ist ja auch in Zusammenarbeit mit dem RBB zum Beispiel entstanden. Ist eigentlich auch eine öffentlich-rechtliche Produktion. Und wahrscheinlich muss man ja auch sagen, dass auch bei den Öffentlich-Rechtlichen ganz viel getan wird, was jetzt nicht nur Orchideenproduktionen sind, sondern wo auch drauf geguckt wird, dass man natürlich irgendwie die Themen bearbeitet und es so erzählt, wie die Leute das hören wollen. Keschrau, wie ist das denn für dich? Hast du da so einen Bezug? Bist du so ein Feature-Hörer? Hörst du so öffentlich-rechtliches Feature-Sachen?
Ehrlich gesagt nicht so sehr, nein. Ich habe früher natürlich hier und da mal ein Feature gehört, aber wenn ich jetzt öffentlich-rechtliche Features hören möchte, finde ich sie übrigens auch in meiner Lieblings-Podcast-App. Insofern sind die auch da vorhanden. Manchmal kann man sie ja nicht unterscheiden bei den öffentlich-rechtlichen Absendern so richtig. Ich kann nur sagen, dass die öffentlich-rechtlichen PartnerInnen, mit denen wir bislang Podcasts gemacht haben, als Andan, jetzt aktuell zum Beispiel Legion, da haben wir gerade die Millionenmarke geknackt mit den Streams aller 6 Episoden. Die sind ganz happy damit, dass sie dieses Publikum erreichen, weil das natürlich auch eine Zielgruppe ist, die sie sonst nicht erreichen. Also die Zielgruppe über Podcasts und über die Podcast-Apps sind quasi qua Plattform schon jünger. Und diese junge Zielgruppe ist immer so eine, die immer alle erreichen wollen und jemand wirklich kriegt. Und deswegen ist das quasi ein Ort, wo man auch gerne irgendwie stattfindet. Und auch als Podcast können Sie natürlich so Orchideen-Podcasts machen. Gibt es jede Menge im Übrigen. Es gibt jede Menge unabhängige Podcasts. Podcasts ist ja so ein bisschen Wilder Westen, ist so ein bisschen auch Piraterie. Es hat ja auch früher eben damit begonnen. Also es ist ja kein neues Medium, sonst schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Das heißt, Sie finden nicht nur 20.000 Podcasts für 20.000, sondern auch Podcasts für 100 und für 200 Leute und für 300 Leute. Gibt es jede Menge. Ich glaube, es ist einfach der Anspruch, den man irgendwie ein bisschen hat. Und bei uns ist es so, dass wir halt eben nach diesen großen gesellschaftlichen Themen suchen und der Frage, wie wir Sinnzusammenhänge herstellen, wie wir Kontext herstellen in einer ziemlich undurchschaubaren, undurchsichtigen Welt gerade aktuell. Und das ist unser Anspruch. Und da wollen wir eher an das große Publikum ran. Und ich glaube, man kann beides wollen. Und beides hat irgendwie seine Daseinsberechtigung.
Wir sprechen über Hördokus, über anspruchsvolle, gut gemachte Podcasts und Features und die Frage, wie das geht, wenn man die richtig gut machen will und ob in der breiten Podcast-Welt vielleicht zu eintönig erzählt wird, zu wenige Stimmen zu Wort kommen, haben wir gerade schon so ein bisschen gehört. Wir haben uns über den Host unterhalten. Eine ganz präsente Rolle in vielen Hördoku-Podcasts. Vielleicht schauen wir mal, wie es auch anders gehen kann, weil eine zentrale Frage, wenn man so ein Stück macht, ist ja vielleicht, wie viel möchte man explizit in eigenen Worten auserzählen, also zum Beispiel als Host, und was möchte man in Tönen, in Aufnahmen, in Szenen einfach darstellen und für sich selber sprechen lassen. Und ich habe jetzt hier ein Beispiel mitgebracht von dir, Michael Lissek, aus einer Hördoku, die du gemacht hast über Trauerredner. Und da ist zum Beispiel auch Folgendes zu hören.
Nun ist es ja so, dass ich kein Pfarrer bin, aber wenn gewünscht wird, dann können wir einen lieben Gott dabei haben, also natürlich im begrenzten Umfang. Das ist aber Ihre Entscheidung. Wie möchten Sie es haben? Mit oder ohne? Das ist Ihre Entscheidung.
Gute Frage. Noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber
also ich sage mal so, ich bin kein Pfarrer.
Ja.
Aber so einen dezenten Anklang, den kann man machen. Ja. Das gibt dann so eine die Einleitung und am Ende wird dann eben auch im christlichen Sinne verabschiedet.
Ja, ich denke, das kann sein.
Ja, zwischendurch gibt es keine großartigen Geschichten da drin. Also,
würde ich sagen, etwas angelehnt.
Also ich schreibe mal hier dezent dazu, ne?
Ja, genau.
Also was wir hier gehört haben, das war ein Gespräch zwischen einem Trauerredner und zwei Kunden sozusagen, die er da bei sich hat. Also hier spricht kein Journalist und kein Host. Was würdest du sagen, Michael, was für eine Rolle spielen für dich solche Szenen und solche Stimmen, die keine Interviews sind, sondern eingefangene Situationen?
Ja, das ist ganz wichtig für meine Arbeit, auch für meine redaktionelle Arbeit, dass ich die Autorinnen und Autoren auffordere, sowas einzufangen. Denn nur dann bekommt man solche Sätze wie, wir verwenden Gott in begrenztem Umfang. Als ich jetzt wieder gehört habe, habe ich mich sehr gefreut. Es gibt natürlich Stücke, in denen es Text gibt von mir, in denen ich auch selber spreche. Das ist aber mehr so eine Begleitung. Ich würde versuchen wollen, irgendwie die Sachen so präzise wie möglich zu machen, wenn ich texte und sozusagen diesen Text irgendwie direkt auf die Töne zuzuschreiben. Also so wie ich arbeite, habe ich als erstes die Töne. Und wenn es klappt, kommt kein einziger Text rein. Die Frage ist ja, ich meine, wenn wir das Wort Host mal übersetzen, dann ist das der Gastgeber. Die Frage ist, was ist das für ein Gastgeber? Ist der großzügig oder sagt er, Sie setzen sich jetzt hier hin und Sie übrigens da hinten, Sie beiden habe ich nebeneinander gesetzt? Oder sagt man, da kann auch was ganz viel an Zufall passieren und ich bringe die Leute jetzt einfach mal miteinander ins Gespräch? Das ist nicht eine Frage von Podcast oder Radio.
Ja.
Beispielsweise mein absoluter Lieblingspodcast Radio Lab von Jed Abumrad und Robert Krulich haben eine wahnsinnig schöne Art und Weise, Dinge miteinander zu verweben. Das ist kein Radio, das ist auch Podcast. Aber es ist mehr eine Frage, irgendwie bin ich dazu bereit, ästhetisch und vielleicht sogar ethisch, die fremde Stimme stattfinden zu lassen, die was anderes sagt als das, was ich immer schon weiß. Ja, die mich auf eine gewisse Art und Weise überbietet und überrascht. Das ist die Frage, die ich versuche, als Versuchsanordnung in meinen Stücken durchzuführen.
Johannes, wie ist das bei dir? Michael meinte gerade, dass bei ihm immer der Ton am Anfang steht und eben nicht unbedingt das eigene Skript. Wie ist das bei dir? Kannst du das auch so sagen oder ist bei dir der Text am Anfang?
Das ist mal so, mal so. Für mich ist auch das Dokumentarische extrem wichtig, also Szenen einzufangen, wie uns akustisch auch sehr gut aufgenommen einzufangen, wie Leute miteinander interagieren, so wie das eben auch in dem Hörbeispiel gelaufen ist. Ich habe keine feste Regel, dass eine Person zuerst reden muss als Host oder ob ein O-Ton zuerst kommt, sondern das macht die Geschichte. Weiß aber, dass wenn wir über Podcast reden, wenn etwa eine Erzählerfigur erstmal kommt, dass die Leute dann eher dranbleiben natürlich, aber davon lasse ich mich jetzt nicht immer leiten.
Wie ist das für dich, Kaschrau? Würdest du sagen, so eine Szene, wie wir sie gerade gehört haben, auch so quasi auch mal das Uneigentliche vielleicht stehen zu lassen, nicht das, was jetzt das Wichtigste ist, gerade zu sagen, sondern einfach eben Menschen zuzuhören, wie sie über irgendwas sprechen. Wie wirkt das auf dich? Würdest du das auch gerne nutzen oder hättest du Angst, die Hörerin mit sowas zu verlieren?
Nee, wir nutzen sowas auch durchaus. Also das war eine sehr schöne Szene. Und solche Szenen, wenn sie uns auch begegnen in der Recherche und bei den Aufnahmen, dann versuchen wir sie auch drinnen zu lassen. Was wir immer versuchen zu vermeiden ist, Deutsch mit deutschen Untertiteln zu machen. Das heißt, wenn ich so eine Szene habe und ich weiß, das spricht für sich und ich muss das nicht einordnen, ich muss das irgendwie nicht erklären, ich muss das nicht emotionalisieren, ich muss jetzt nicht sagen, schau, wie toll diese Szene war, sondern ich kann das für sich wirken lassen und für sich stehen lassen, dann nehmen wir solche Szenen auch super gerne. Sowas kann man natürlich nicht einprogrammieren, aber wenn das kommt, dann nehmen wir das so. Und die Frage ist natürlich so, in welchen Dosierungen so. Wir wollen ja auch immer irgendwo hin mit unseren Sachen. Aber wenn wir solche Szenen haben, behalten wir das durchaus drinne. Übrigens auch solche Szenen, die im Studio entstehen. Also wenn ich mit einem Studiogast irgendwo bin und da entsteht etwas Schönes, eine nette Auseinandersetzung oder ein netter Austausch, dann lassen wir das auch drinne, um so ein bisschen auch Persönlichkeit irgendwie auch durchblitzen zu lassen. Ich finde, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ich möchte auch nur kurz dazu sagen auch, dass diese Stärke des Hosts, des Gastgebers, da hat, finde ich, Michael gerade auch eine gute Frage eben gestellt, nämlich, was ist das eigentlich für ein Gastgeber? Bei Cui Bono 1 beispielsweise, da hatten wir eher den Anspruch, da es um Verschwörungsideologien ging, dass das ein sehr autoritärer Gastgeber in dem Sinne ist. Das heißt, der hat eine gewisse Autorität, heißt, er ist auch die Stimme quasi, die auch eine andere Stimme mal zum Beispiel reinfährt, einem Verschwörungsideologen, der gerade etwas erzählt, einfach um akustisch auch das Signal zu geben, wir würgen den gerade ab und der Gastgeber spricht jetzt und erzählt kurz etwas. Das heißt, das sind so ganz bewusste Entscheidungen und beim Drachenlord jetzt in der zweiten Staffel ist das wieder anders. Dann ist das ein bisschen einfühlsamerer Host, der eben das solche Sachen hat, eben nicht mehr macht, sondern der agiert irgendwie ein bisschen anders. Also das sind so Fragen, die wir uns auch immer stellen, bevor wir anfangen, an den Skripten zu arbeiten.
Mhm, genau, also der Host, der passt sich natürlich auch dem Thema an und dem Stoff an. Michael, du hast gerade gelacht, als Kaschrau meinte, dass das ein autoritärer Host ist bei Ken Jebsen.
Ich habe mir den gerade vorgestellt, ein autoritärer Gastgeber. Das hat mir nur gut gefallen als Bild.
Ja, ich finde es aber auch eine spannende Frage, weil ich kann das total verstehen natürlich, Kaschrau, dass man gerade bei so einem Thema wie Ken Jebsen, dass man da so einen Host braucht, der das einordnet und der einen da aufklärt. Wahrscheinlich wäre vielleicht schwierig, das jetzt so mehrdeutig stehen zu lassen und Interpretationsraum zu lassen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Michael?
Je mehr Interpretationsraum, desto besser.
Mhm. Auch wenn es um Verschwörungstheorien geht?
Ja, es ist schwierig. Mhm. Es ist schwierig. Ich komme tatsächlich... Ich bin jetzt schon echt ein alter Mann im Radio, aber ich habe eine Sendung gemacht über Pädophile, die über ihre Präferenz reden. Und da gab es keine Notwendigkeit damals, das zu erklären. Es war klar, es geht um die Präferenz, es geht nicht irgendwie um Kindesmisshandlung, sondern es geht um diese Präferenz. Solche Sachen muss man manchmal vielleicht auch aushalten, um Menschen nahe zu kommen, irgendwie in ihrer Devianz. Mhm. Ist jetzt ein hartes Beispiel, ja, aber auch diese Trauerredner zum Beispiel, wie sympathisch wir die finden oder nicht, lege ich nicht fest, sondern das legt das Mikrofon fest oder die Art und Weise, wie sie sprechen. Ja. Also ich würde tatsächlich eher sagen, je mehr Entfaltungsspielraum im Kopf wir haben, umso gelungener finde ich eine Sendung.
Mhm. Ja, Johannes, nicht immer, wie siehst du das? Würdest du das auch so sehen?
Mir fällt eine sehr gute Produktion ein, die Michael Lissek, glaube ich, betreut hat. Shit Happens über AVD, oder Michael?
Ja, absolut.
Die Serie. Mhm. Eine Serie über Andrea M. oder so hieß sie, eine österreichische Verbrecherin, die verurteilt war und die größte Haschdealerin war oder so, die in unendlich vielen Folgen, 12 oder so, in tollstem österreichischen Slang erzählt, was ihr passiert. Und sie ist eigentlich der Host. Aber ihr habt noch eine Hostfigur dazugebaut, nämlich die Autorin, die am Anfang irgendwas erklärt und irgendwie Hallo sagt.
Die hat aus dem Österreichischen
und total übersetzt. Stört in der Produktion. Genau, manchmal ist österreichisch übersetzt, was manchmal hilfreich ist. Aber da ist das Tolle, da ist nämlich die Hostfigur diese Protagonistin. Und ich will nur der zuhören und die erzählt so wahnsinnig gut. Und sie ist eine Protagonistin, die total szenisch erzählt. Da brauche ich keinen anderen Host, der diese Geschichte einordnet. Das ist für mich ein Best-Practice-Beispiel dafür, wie toll Protagonistinnen als Host funktionieren und wie gebannt ich diese 12 Folgen zum Beispiel gehört habe. Das ist wirklich großartig. Ist ein bisschen versteckt worden, aber es war eine tolle Serie.
Und es ist auch wieder ein Plädoyer dafür, immer dem Thema, dem Stoff der Geschichte entsprechend zu entscheiden, wie man dann erzählen möchte und welche Rolle der Host hat und welche Rolle die Töne haben. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Aber nochmal für dich auch, Johannes, diese spannende Frage, Weil das habe ich mich schon auch gefragt bei der Vorbereitung auf diese Sendung. Also diese, ich kann es total verstehen, was Michael sagt, dieser also Interpretationsspielraum, Mehrdeutigkeit, das ist ja natürlich, das ist toll. Also ich höre das auch gerne, wenn mir nicht alles irgendwie vorhergesagt wird. Aber bei solchen Sachen, wenn es um Ken Jebsen geht oder so, dann würde ich vielleicht schon auch sagen, klar, da braucht es einen starken Host, der da vielleicht auch für das Fazit, das klare Fazit zieht. Wie würdest du das sagen? Also wie kann man in diesen Zeiten von Fake News und Lügenpressevorwürfen und so, ist es da jetzt vielleicht schwieriger, quasi mehr Interpretationsraum zu lassen?
Ich kann es an einem Beispiel sagen. Wir haben produziert raus, ab durch Europa, einen Reality-Doku-Podcast, nicht im Sinne von Trash-TV-Reality, sondern wir haben 4 Jugendliche gecastet, die zum ersten Mal nach Corona eine große Reise machen durch Europa. Und haben die da sehr frei sprechen lassen, viele Szenen, die erklären sich eigentlich sehr viel selbst. Und wir haben am Ende gemerkt, dass Leute einen Protagonisten an einer Stelle richtig, richtig schlimm fanden. Der hat etwas sehr ironisch gesagt. Es war wirklich für uns total klar, der meint es natürlich super ironisch. Bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen kam aber an, das hat er ernst gemeint. Und da habe ich mich geärgert, weil ich auch dachte, das müssen wir jetzt so free-floaten lassen, das muss man nicht einordnen, hätten wir machen müssen. Ich glaube, es ist wirklich eine Einzelfallentscheidung. Also es kommt drauf an, was man, wenn jetzt Ken Jebsen beispielsweise da ist und was ganz Dramatisches, Schlimmes sagt, muss man es vielleicht einordnen, bei anderen Sachen eventuell nicht. Also bei der Shit Happens Podcast-Serie zum Beispiel, da ist vollkommen klar, wie diese Frau interagiert und was ich sage zum Beispiel, ich bin gar nicht schuld daran, dass der da eine Mensch total verprügelt und fertig gemacht worden ist. Ich habe ja nur den Auftrag gegeben. Und dann denkt man sich so, naja gut, du bist schon ziemlich schuld dran. So, da brauche ich keine Einordnung, das merke ich. Bei so politischen Themen vielleicht nicht. Ich glaube, da gibt es keine goldene Regel, sondern da gibt es ein gutes Gefühl, dass man dem man folgen müsste.
Ja. Michael, du möchtest dazu was
absolut
sagen?
Absolut, da gibt es keine goldene Regel. Würde ich absolut zustimmen. Mir fällt dazu so ein Kafka-Zitat ein. Ich weiß dooberweise nicht mehr, aus welcher Geschichte das ist. Geht es um Erkenntnis. Und dann heißt es in diesem Kafka-Text, unternimm nichts, bleib einfach in deinem Zimmer und warte. Die Welt wird sich vor deinen Füßen winden und ihre Wahrheit sagen. Und das habe ich manchmal bei Originaltönen so das Gefühl, wenn man genau zuhört, und Johannes kommt ja auch aus so einer Schule irgendwie von extrem guter Mikrofonierung, merkt man den Stimmen an, ob sie lügen, ob sie uns verführen wollen, ob sie mogeln. Aber da sehen wir die unterschiedlichen Ansätze. Johannes argumentiert von den Hörern her total zu Recht. Ich sozusagen eher innerästhetisch. Ja, also ich würde sagen, das Stück offenbart es. Ja, wenn es der Hörer nicht hört, hat er es nicht offenbart. Ja, also das sind zwei verschiedene Richtungen, auf die man, von denen man guckt. Ja.
Und beide Richtungen machen Lust, finde ich, aufs genaue Hinhören auf jeden Fall. Und das werden wir gleich weitermachen und noch weiter sprechen. Hier in dieser Kompressor Deluxe-Ausgabe zur Frage, was sind wirklich gut gemachte Hördokus und was sind auch auf gesellschaftlicher und ethischer Ebene richtig gut gemachte Hördokus? Gleich mehr zu hier.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-Regisseur Steven Spielberg bekommt den goldenen Ehrenbären der Berlinale für sein Lebenswerk. Zur Begründung erklärte das Berlinale Leitungsduo, Spielberg habe im Verlauf seiner unglaublichen Karriere Generationen von ZuschauerInnen in aller Welt begeistert. Sein über 100 Filme und Serien umfassendes Gesamtwerk sei in der internationalen Filmgeschichte der letzten 60 Jahre in seiner Vielfalt einzigartig. Spielberg schuf Werke wie Der Weiße Hai, Indiana Jones, Schindlers Liste und West Side Story. Die Vielfalt in der britischen Musikindustrie geht zurück. Das zeigt der jüngste UK Music Report, der alle 2 Jahre erscheint. Demnach bezeichnet sich jeder 5. Mitarbeitende in der Branche als schwarz, asiatischstämmig oder einer anderen ethnischen Minderheit zugehörig. Der Anteil in der unteren Karrierestufen ist von fast 35% auf 24% gefallen. Auf der oberen Ebene ist der Rückgang geringer. Die Autoren des Berichts vermuten den Grund darin, dass Beschäftigte nicht weißer Herkunft überproportional von den Kürzungen während der Corona-Pandemie betroffen waren. Hunderte Menschen haben nach Schüssen in einem Nachtclub im US-Staat Colorado der 5 Getöteten und 17 Verletzten gedacht. Sie versammelten sich in einem Park in der Stadt Colorado Springs und protestierten gegen Hass und Gewalt gegen die LGBTQ-Gemeinschaft. Auch in Deutschland seien mehr Angriffe auf queere Menschen zu verzeichnen, sagte der Geschäftsführer des Queer-Clubs Schwutz in Berlin, Florian Winkler-Schwarz, im Deutschlandfunk Kultur. Dabei spiele auch die Corona-Pandemie eine Rolle.
Ich glaube, dass queere Lebensrealitäten, und das ist einfach nur ein Blick, wie ich ihn drauf habe, in der Pandemie natürlich wieder versteckter waren, wie die ganze Gesellschaft versteckt war, 2 Jahre, und jetzt wieder sichtbarer geworden sind. Und diese Sichtbarkeit von queeren Menschen, die selbstverständlich sein sollte, die ist, glaube ich, verloren gegangen mitunter in der Pandemie. Und deswegen kommen manche Menschen anscheinend mit queerem Leben jetzt noch schlechter zurecht als schon davor.
Der Geschäftsführer des Queerclubs Schwutz in Berlin, Florian Winkler-Schwarz. Der Negativpreis Goldener Zaunpfahl wird für Geschlechterklischees in der Werbung vergeben und geht in diesem Jahr an eine Bibi und Tina-App. In der Anwendung Reiterferien tauchen keine männlichen Figuren auf. Man dürfe Jugendlichen durchaus mehr Eigenverantwortung bei der Gestaltung und Auswahl ihrer Avatare zutrauen, teilte die Jury mit. Ziel des Negativpreises ist es, einen gesellschaftlichen Dialog zu initiieren, und zwar über die einschränkende Wirkung von Werbung, insbesondere auf Kinder, und ihr Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit.
Und wir sprechen die ganze Stunde übers Hördoku machen und die Frage, wie das geht mit der guten Hördoku, was eine gute Hördoku ausmacht, wen sie erreichen sollte. Wir haben gesprochen über verschiedene Ausführungen Hördokus, die vielleicht weniger Leute erreichen, dafür aber auf eine Art und Weise erzählen, wie sie eben sonst nirgends passiert. Und wir haben über Hördokus gesprochen, die sehr viele Leute erreichen und damit natürlich einen sehr großen kommerziellen Erfolg erzielen. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen vielleicht schauen, wenn wir in die Zukunft gucken. Also ich stelle vielleicht nochmal kurz vor, wer da ist. Michael Lissek, Feature-Autor langjähriger. Johannes Nichelmann, Feature-Autor und Podcast-Macher, hat eine eigene Produktionsfirma. Und Keschrau Beros, der bekannt ist vom Cui Bono-Podcast, also vor allem Podcast-Macher. Und vielleicht ist es ja spannend, wenn wir in die Zukunft schaut, würde ich denken, das wird sich alles immer mehr vermischen. Also wenn wir so Podcasts und öffentlich-rechtliches Feature oder sowas denken, dann wird es ja wahrscheinlich immer mehr Mischformen geben. Ich fange mal mit dir an, Johannes, weil du da ja auch so ein bisschen dazwischen steckst und du ja auch eine Produktionsfirma hast, die einerseits Podcast macht, aber auch für den öffentlich-rechtlichen Feature. Was würdest du denn denken? Also was ist für dich, wenn du so nach vorne guckst, was würdest du dir wünschen, was richtig tolle Hördokus wären, die du gerne machen würdest in den nächsten Jahren?
Relevante vor allen Dingen. Also ich glaube, der Markt beginnt jetzt ja gerade erst richtig spannend zu werden, weil viele, viele Menschen, zum Beispiel auch durch Keschraus Arbeit mit Cui Bono 1, dieses Medium des erzählerischen, dokumentarischen Hörstücks für sich entdecken. Und ich glaube, dass da extrem viel Potenzial ist, nicht nur in den Serien, sondern auch weiterhin in Einzelstücken. Das heißt, es lässt sich ja nicht jedes Thema auf 7, 8, 9, 10, 20 Folgen ausdehnen. Mhm. Manchmal ist es eine halbe Stunde, wo ich eine Person kennenlerne, der ich weiter folgen möchte für diese halbe Stunde. Und dann ist auch gut. Und dafür muss es irgendwie Raum geben. Momentan ist das mit dem Radio-Feature schon so ein kleines Problem, weil diese Distributionswege nicht da sind wie für die Serien. Also das Radio-Feature läuft linear und daran sind auch die Gelder geknüpft in den meisten Rundfunkanstalten und die Vermarktung läuft noch nicht richtig. Es gibt große Nachwuchsprobleme, es gibt Honorierungsprobleme, die nicht mithalten können mit dem privaten Markt. Ich glaube, es gibt gar nicht so einen krass großen Unterschied zwischen dem Radio-Feature und dem dokumentarischen Podcast, sondern das gleicht sich natürlich an. Es hat auch die gleichen Autoren zum großen Teil. Ja. Es gibt nur auf der öffentlich-rechtlichen Seite schon einfach Probleme, die mit der Digitalisierung zusammenhängen, die seit 15 Jahren da rumstehen und die jetzt langsam aber angegangen werden.
Du meinst Digitalisierung im Sinne von, dass die Produkte, die entstehen, gar nicht so an die Leute kommen?
Genau, die Distributionswege sind verschlungen. Es werden tolle Serien und Einzelstücke produziert. Mhm. Es gibt Autorinnen, die fahren in den Sudan, müssen sich da eine Privatarmee kaufen, wahnsinnig teure Produktionen, die inhaltlich Wahnsinn sind, die investigativ sind, aber die einfach zu wenige Leute erreichen, weil nicht richtig Bescheid gesagt wird, dass es diese Produktion gibt. Das ist zum Beispiel ein großer Punkt dabei, ja. Und ja, das andere ist, früher haben wir, ich das noch erzählt habe, ja, früher konnte man solche aufwendigen Produktionen durch Koproduktion finanzieren, also dass mehrere Anstalten zusammenlegen und das möglich machen. Das wird immer schwieriger, weil natürlich Sachen online gestellt werden von einer Anstalt. Warum soll die andere das jetzt finanzieren? Also da gibt es so Probleme mit den Modellen, die sich vielleicht auch jetzt einrenken langsam. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Hindernis, dieses klassische Radio-Feature irgendwie fit zu machen für den digitalen Markt.
Ja, das ist total spannend, weil am Anfang haben wir gesagt, wir wollen hier eigentlich vor allem über Formate sprechen, also gar nicht unbedingt über Ausspielwege. Aber jetzt hast du gesagt, eigentlich gibt es richtig viele, richtig tolle Features, aber die erreichen halt zu wenig Leute. Da geht es dann doch um Ausspielwege. Michael Lissek, wie würdest du das einordnen?
Absolute Zustimmung. Also die ARD ist der größte Meister im Verbuddeln ihrer besten Produkte. Hat mich immer schon gewundert, also ich bin jetzt erst seit 6 Jahren Redakteur, ich war vorher Autor, das hat mich auch immer gewundert, es wundert mich immer noch. Ich bin frohen Mutes, dass sich das ändert. Es ist auch total wichtig, dass sich das verändert, damit dieses Genre, und das Feature ist ja kein Format, weil es sich immer anders anhört, dieses Genre überleben darf. Mich hat mal jemand gefragt, glaubst du, dass der Podcast das Feature ablösen wird? Und dann habe ich gesagt, die Frage ist ein bisschen ähnlich, wie wird das Kindle den Roman ablösen? Mhm. Ja, wir reden da über einen Distributionsweg. Natürlich, Kindle löst den Roman nicht ab.
Ja.
Und möglicherweise müssen wir andere Erzählformen mit integrieren, weil du nach der Zukunft fragst. Das passiert aber sowieso schon. Es gibt unterschiedliche Erzählweisen. Es gibt auch Host-artiges, aber vielleicht will man ja auch gar keine Host, sondern einen sogenannten Laber-Podcast. Ich hoffe, man hört die Anführungsstriche mit. Eben über so eine Drogendealerin aus Wien irgendwie erzählen. Das war ein Versuch, eine andere Form von Erzählweise auch im Podcast zu etablieren. Ich denke tatsächlich, wir werden uns da gegenseitig ich sage ungerne befruchten, aber beobachten, helfen, unterstützen. Ich glaube, die Sachen werden zusammenlaufen auf eine gewisse Art und Weise, ohne dass es Gegner, Verlierer oder Gewinner gibt.
Davon wäre ich, glaube ich, auch überzeugt. Und das ist eben auch die Vielfalt, die du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, dass es die natürlich weiterhin geben wird. Es wird eine große Vielfalt an Arten und Weisen geben, wie man erzählen kann. Keschrau Beros, jetzt haben wir so ein bisschen vielleicht aus der Feature-Perspektive gesprochen, was die vom Podcast sozusagen mitnehmen. Würdest du sagen, der Podcast, der profitiert irgendwie auch von den Feature-Traditionen? Kann, also, oder wird der vielleicht irgendwie noch mehr vom Feature profitieren irgendwie?
Naja klar, das ist ja alles ja auch kollektives Wissen, was auch da ist. Also wir arbeiten ja auch viel mit Menschen ja auch zusammen, die auch viel Radio gemacht haben, die viele Features gemacht haben, die vielleicht was Neues ausprobieren wollen oder die vielleicht ein neues Medium ausprobieren wollen. Natürlich, ich glaube, dass das Wissen, was da ist, das wird weitergetragen und weiter genutzt. Wir haben ja auch gerade mit dem RBB und dem NDR produziert und waren auch viel beim RBB House da und haben da die Produktion aufgezeichnet. Und die technischen Editor, die dort da sitzen beispielsweise, sind alles langjährige, radioerfahrene Feature-Macher. Und das sind alles ganz tolle, talentierte Menschen, so die natürlich jetzt auch im Podcast-Markt genauso gut ihr Dasein oder ihre Kunst im Grunde genommen umsetzen können. Ich glaube ja, ich glaube, das frisst sich jetzt nicht gegenseitig auf. Ich glaube, das ist eher ein produktives Miteinander. Plus, wir müssen ja auch dazu sagen, sowas wie Cui Bono 1 beispielsweise ist auch im Radio ausgestrahlt worden und hat wahnsinnig viele Menschen auch übers Radio erreicht. Also ich habe sehr, sehr viele Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben, hey Keschrau, ich habe dich gerade im Radio gehört. Wo ich denke, wie kommt das, weil ich das selber nicht so höre. Ja. Aber wahnsinnig viele Reaktionen kommt eben auch aus der Richtung. Also das ist schon ganz, ganz toll. Legion lief auch gerade über Radio. Also insofern, ich glaube, das gehört gut zusammen.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du aber eigentlich jetzt nicht so jemand bist, der so Radio-Features hört oder so viel. Ich habe mich gefragt, wo du denn deine Inspiration auch hernimmst. Also was sind denn so deine Vorbilder oder wie bist du zu dieser Art und Weise gekommen zu erzählen, was jetzt gerade so ein bisschen so ganz viele Leute State of the Art finden vielleicht, wenn es so um Podcast-Dokus geht?
Ja, ich glaube, wir sind ja in Deutschland ja gerade noch fast schon in den Kinderschuhen. Also da entwickelt sich das Genre ja gerade und wir entdecken neue Formate. Johannes hat ja auch mit raus gewissermaßen neues Format hier in Deutschland gemacht. Ich beziehe meine größte Inspiration eigentlich immer aus amerikanischen Formaten. Da haben wir auch keine Hehl draus gemacht, dass Cui Bono 1 auch viel inspiriert ist von so Produktionen von Dan Taberski beispielsweise, einem amerikanischen Podcastmacher, der ganz tolle Produktionen gemacht hat, solche Narrativen in Anführungszeichen, Storytelling in noch viel größeren Anführungszeichen Podcasts. Das sind so erstmal so die primären Inspirationsquellen und zum anderen ist natürlich alles so ein bisschen Geschichten erzählen, Dramaturgien finden, Spannungskurven, Cliffhanger, solche Sachen, das findest du auch im Film, das findest du auch in Hörspielen, das findest du auch mit Sicherheit auch bei Feature-Beiträgen, das findest du in der Kunst, überall. Also wenn du so einen gewissen Sinn für diese Ästhetik irgendwie entwickelst und ein gewisses Verständnis und auch Liebe auch dafür, lässt sich das auch wunderbar auf Podcasts übertragen. Ich finde, Podcasting auch so toll, weil du in relativ kurzer Zeit etwas Großes umsetzen kannst. Das ist, reden wir mit einem Filmemacher beispielsweise, der 4 Jahre lang irgendwie hart arbeiten muss, um irgendwie ein Drehbuch umgesetzt zu bekommen. Und am Ende der 4 Jahre weißt du auch nicht, ob das wirklich jetzt passiert oder nicht. Mhm. Und wir PodcastmacherInnen oder wir Radiomacherinnen auch sind da extrem privilegiert in einer wahnsinnig schönen Situation, dass das, wovon ich jetzt erzähle, in spätestens einem Jahr auch draußen sein kann. Und das ist schon ein schönes Gefühl.
Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Ein ganz großer Vorteil vom Audio machen, auch dass man nicht so viele Leute braucht wie beim Film, wo man dann noch 3 Licht-LKWs braucht oder sowas, um irgendeinen Film umzusetzen, braucht man hier nicht unbedingt. Wobei das, was du gerade sagst, Keschrau, da denke ich dann schon auch, ja klar, was könnte denn vielleicht das nächste Level sein? Also, dass man das noch größer aufziehen könnte, vielleicht diese so eine Podcast-Doku oder überhaupt Hördokus, also nicht Podcast-Doku, sondern Hördokus. Was könnte da... Gibt es da noch weitere Schritte oder haben wir irgendwie alles ausgereizt? Ich frage mal Michael. Michael guckt mich so neugierig an.
Ja, größere, weitere, höhere Sachen. Ich weiß nicht, ob das, also zumindest was meine Einstellung zu dieser zarten Form des Radio-Features oder auch dieser für mich sehr poetischen Arbeit im Radio, ob das trifft. Ich weiß es nicht. Also ob wir unbedingt viel, viel, viel mehr Hörer brauchen und anders erzählen wollen. Überhaupt diese Narration ist so ein bisschen heikel. Manchmal gibt es, also ist das Leben eine Erzählung oder vielleicht eine Anhäufung von Fragmenten, von Abbrüchen, von Enttäuschungen, die sich im Letzten dann irgendwie doch nicht zusammenfügen. Ja, also warum wollen wir immer Geschichten erzählen? Also ich bin da einfach ein bisschen skeptisch. Ja. Ich finde das, was Podcastmacher erzählen, wie sie das machen, ganz großartig. Mhm. Ich komme aus einer anderen Ecke und denke mir manchmal, die Zerbrechlichkeit der Welt oder von Menschen irgendwie ist vielleicht nicht immer in einer amerikanischen Cliffhanger-Ästhetik abgebildet.
Ich finde es so schön, weil ich euch beiden so viel abgewinnen kann. Also weil ich sowohl irgendwie denke, ja, so eine noch fettere Produktion oder irgendwas, was mich noch mehr reinzieht, super. Und da bin ich auch voll bei dir, Michael. Natürlich das Leben, einfach eine Aneinanderreihung von Fragmenten. Natürlich, das ist total schön, das auch so zu sehen und so erzählen zu können. Also wahrscheinlich ist das einfach, kann das halt auch nebeneinander stehen bleiben. Johannes, vielleicht hast du das Schlusswort. Wie würdest du das einschätzen? Braucht es noch mehr, noch was Größeres oder sind wir schon da, wo wir sein können im Hörerzählen?
Ich glaube, da sind wir nicht. Ich glaube, dass es noch keine richtige Genrevielfalt gibt. Also wir haben mit raus was ausprobiert, was ganz okay funktioniert hat, indem man eine Gamification in ein Spiel stattfinden lässt und das mit Feature- und Podcast-Mitteln umsetzt. Und davon gibt es noch 1 Million Möglichkeiten. Und das kann aber auch neben dem artifiziellen, cool erzählten Radio-Feature stehen oder neben dem politisch-amerikanisch erzählten Dings. Sondern ich glaube, da gibt es noch 1 Million Möglichkeiten, die ihr Publikum finden können. Also ich finde, das möchte es nicht mich zur Ruhe legen und jetzt alles so erzählen, wie ich es bisher erzählt habe.
Da wird noch einiges passieren, bin ich mir ganz sicher. Und das Schöne ist, dass es wirklich so ist, dass einfach so viele Leute Hörgeschichten hören, Hördokus hören, wie es noch nie gewesen ist. Und wir haben darüber gesprochen, über die verschiedenen Möglichkeiten, über Podcasts, Features und vor allem über alles dazwischen und über die Herausforderungen und Potenziale gesprochen mit Michael Lissek, mit Keschrau Berus und Johannes Nichelmann in dieser Kompressor-Sondersendung. Ich sag euch vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und eure Gedanken geteilt habt.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.